Arkadark.
Wurden die alle sehr, Sie sagen, da waren über 80 Personen, von denen die auswandern wollten?
Ja, in dieser Kammer, ja, überhaupt waren da ja viel mehr, aber was, wo wir waren, in der Kammer waren über 80.
Und brachen damals in dem Verhör viele zusammen und verleugneten ihre Vergangenheit?
Na, was ich weiß, nur von diesem einen Fall, was mir bekannt ist,
David Dirksen.
Ja.
Wurde der besonders gefoltert?
Na, ich glaube nicht, ob er mehr gefoltert wurde wie wir. Hm. Er hat dasselbe. Zum Beispiel in diese heiße Kammer. Wir waren auch in der Heißkammer. Hm. Ich war persönlich auch. Und wir waren zu dritt ich, als ich war. Es war eine kleine Kammer, waren ich und dann noch zwei. Ein Jude und ein Russe. Wir waren zu dritt.
Zu dieser Zeit?
Ja.
Wollte der Jude auch auswandern?
Nein, die waren wegen was anderes. Aber wir waren drei. Und der eine, ich weiß, mir ist ein bisschen entfallen, ob es war der Jude oder war es der Russe, der war herzkrank, also der wurde rausgetragen für tot. Wir glaubten selber, dass der tot ist, war. Also solche unheimliche Hitze. Wir waren ganz entblößt, hatten wir uns. Wir lagen platt auf dem Fußboden und unsere Nase an der Tiere, so ob nicht irgendein, dass wir Luft hatten. Also solche unheimliche Hitze. Wusste gar nicht, von wo sie kam.
Und dann?
Und dass der Schweiß, wir tappten auf den Dielen unserem eigenen Schweiß, also wenn man da hatten, in eine Schüssel Wasser ausgegossen.
Wo ging es von diesem Raum?
Und von diesem Raum, nachdem einer wurde rausgetragen und wir mussten uns ankleiden und draußen war es so bei 30 bis 40 Grad Frost. Die Sternchen glitzerten und so recht schöner trockener Frost. Dann mussten wir eine Stunde auf dem Hof, so im Kreis, ganz langsam gehen. Bei mir bei der Mütze froren Eiszapfen an. Dann noch vom Schweiß tropfte noch nach. Solcher Frost, dass die Eiszapfen an der Mütze hingen. Mussten wir hier in den Frost aus dieser Hitze, sondern dann war Frost bei 40 Grad Frost.
Und dann?
Und dann wieder in eine Zelle rein.
Gewöhnliche Zelle?
Ja, gewöhnliche, ja.
Und dieses wiederholte sich auch?
Und danach im Verheer. Zelle und danach im Verheer. Ich bin einmal gewesen, nur.
Und das taten Sie mit all diesen?
Oh, nicht alle, aber viele haben das erlebt. Viele. Ich will nicht sagen, ob alle.
Hat dann dieser Prediger David Dirksen etwas unterschrieben, da, dass er.
Ja,
der
hat unterschrieben.
Und dann in der Zelle hat er das dann auch...
Hat das gesagt und kam ja dann auch frei. Er kam, wo er hingekommen ist, wissen wir nicht, aber er kam eher los wie wir alle.
Das heißt, in der Zelle hat er dann was gesagt?
Ja, in der Zelle sagte er, dass all das, was er gepredigt hatte, bis jetzt, das war alles Humbug. Das, sowas gab's nicht. Er sei jetzt auf dem richtigen Weg gekommen.
Das
schien er
ernstlich zu sagen.
Ja, das hat er wiederholt gesagt. Wo wir dann, wir haben, ich weiß das noch, Bruder Wiens, der Johann Wiens, der lebte damals noch, und Abram Dick, und wir haben mit ihm gesprochen, er sollte doch festhalten, was er hatte. Und nicht. Er wurde so auch rausgeführt, entlassen. Wohin, wissen wir ja nicht, wir blieben ja gefangen.
Er muss später doch wieder in die Verbannung geschickt worden sein.
Und ich kam dann, wir waren noch eine ziemliche Zeit, es entfernen wir über einen Monat noch dort. Und dann wurde ich noch mit 5 anderen, wurden wir fotografiert, wir waren zum Tode verurteilt, wurden wir fotografiert von allen Seiten. Und dann die Hände, die Finger abtasten, nicht? Und die Füße müssen warten, wurde eingeschmiert schwarz und auf Papier, wurde auch von allen Seiten fotografiert. Nun waren wir fertig zum Totschießen. Nun frug ich, ich kannte das nicht, und frug ich, weshalb sind wir die? Na, sagen Sie, es kommt vor, dass welche, wenn sie einen Moment abpassen können, dass sie weglaufen. Und deshalb, dass sie dann sie schneller finden können. Da wurden die fotografiert. Und ich blieb dann bis aufs Letzte. Und dann wurde ich noch einmal zum Verheer. Meine Kollegen waren schon beige. Und dann blieb ich.
Waren das Mennoniten?
Nein, keiner. Und dann war ich geblieben, dann kam ich noch auf allein. Und dann kam ich noch mal zum Verhör, wurde ich. Und die versprach mir goldene Berge. Ich sollte ihr Agent werden. Immer wieder angeboten. Gutes Gehalt, gute Gage, gutes Versorgung. Ich sollte mich für ihn entscheiden, für ihn arbeiten. Ich tat das nicht. Auch bei dieser Gelegenheit wieder boten sie es zum letzten Mal an. Und dann sagten sie, ich sollte das eingehen. Ich sage, ich kann es um keinen Preis, ich tue das nicht. Und dann war die Antwort, dann wirst du hier bei uns im Keller vom Zement verfaulen. Vermuten wirst du. Und wirst nicht rauskommen. Hier sollst du umkommen. Dann sagte ich ihnen diese Worte. Wenn Gott das haben will, dann will ich das auch, will ich hier sterben, in der Kammer. Aber wenn er das haben will, dass ihr mich sollt loslassen, dann werdet ihr mich nicht loslassen. Wann weiß ich nicht, aber die Zeit kommt. Na, dann fluchten sie sehr und sagen, du, ich sollte mal mit meinem Gott aufhören. Und dann wurde ich rausgeführt in die Kammer rein. Na, warte ich ja jetzt, dass ich werde ja hier umkommen. Und am nächsten Tag wurde ich wieder rausgeführt. Aufgerufen, rausgeholt, dann ging es wieder, aber nicht nach dem Untersuchungsrecht. Ich denke, es kommt wieder eine Untersuchung. Nein, es ging aber einen anderen Weg und ins Büro rein. Und dort zwei Posten waren, zwei waren mit ihren Pistolen, waren mit mir, was meine Begleiter waren, dass mir nichts sollte passieren unterwegs. Und dann stand ich vor dem Tisch. Und jener Beamte fragt, wie der Name ist, ich antworte, wann geboren, dann und dann. So, sagt er, wissen Sie, dass Sie freigelassen werden? Nein, weiß ich nicht. Na, und dann gab er mir, der Schieber, da füllte aus ein Dokument und gab mir eins sollte ich unterschreiben. Und das andere bekam ich an der Hand. Nur ganz kurz, dass ich entlassen sei aus dem Gefängnis und zu meiner Familie fahre. Das andere war geschrieben, musste ich auch unterschreiben, dass ich bei meiner Ankunft, wo ich hinfahre, wenn ich da ankomme, denn eine Zeit von 24 Stunden, dass ich mich würde dort bei der örtlichen GPU melden. In Zeit von 24 Stunden. Wenn ich das nicht tun werde, dann wird es mir viel noch schlimmer ergehen, wie hier in Moskau es mir gegangen war. Das sollte ich tun. Das war aber nicht geschrieben im Dokument, dass ich mich sollte dann melden. Das sagten sie mir, das muss ich ihnen versprechen. Ich versprach das auch. Aber ich habe es nie gehalten. Das Versprechen habe ich mal nicht gehalten. Ich kam fand meine Familie. Und wir kamen, ich und ein Johann Wahl, wir fuhren zusammen, der war von Krim, von Khorasan. Wir fuhren zusammen nach Hause, der Johann Wahl und ich. Und der Johann Wahl kam dann ein paar Tage zu mir und sagt, der nächsten Tag, wir müssen doch fahren, uns melden da. Ich sage, Bruder Wahl, ich fahre nicht. Ich fahre um keinen Preis. Wenn du fährst, ich will dich nicht abraten, aber sprichst du von keinem Dienst da. Fahren, melde dich, wenn du nicht anders kannst. Und er fuhr und meldete sich auch. Und um drei Tage war er weg und ist nie mehr zum Vorschein gekommen. Seine Familie habe ich noch mal an der 31, im Norden, im hohen Norden habe ich die aufgesucht. Als ich mal von der Krämer geschickt wurde, all die Verbannten aufzusuchen. Da fand ich seine Frau.
Wann wurden Sie geschickt?
Ich wurde an der 30 geschickt. An der 30 im Juni fuhr ich. Von der Krimmer wurde ich geschickt.
Wer schickte?
Die Mennonitenbrüdergemeinde und Allianzgemeinde.
Es wurden auch sehr viele 1930 von der Krim verbannt, nicht?
Ja, sehr viele.
Wo wurden die hingeschickt?
Die wurden alle nach Sibirien, nach Mural geschickt, in Murale rein.
Und Sie sind einmal hingefahren und haben die von der Krim aus besucht und ihnen Pakete gebracht?
Ja, einmal, an der 30.
Wann fuhren Sie in der Krim ab?
Anfang Juni.
30?
Ja, 30.
Und wo fuhren Sie dann hin?
Die Endstation war Nadjerzhinsk.
Im Ural?
Im Ural, Nadjerzhinsk, ja. Das ging da über bei das Sverdlovsk, Perm und so weiter. Bis Endstation Nadjerzhinsk.
Dann erhielten Sie die Erlaubnis, die Verbannten zu besuchen?
Ja, ich musste mich mit meinen Dokumenten, mit meinen Ausweisen bei der GPU dort melden, beim Bahnhofs GPU.
Wie viele Lager ungefähr haben Sie da besucht? Diese verschiedenen Lager?
Fünf
Lager.
Fünf Lager.
Da waren mehr oder war das ungefähr alles? Von den Krimmer?
Von den Krimmer war das wohl, was die wussten wohl alles.
Wie viele Sendungen, Pakete hatten Sie für?
Ja, genau kann ich nicht sagen, aber es war so vielleicht bei 60 so eine Kisten, Holzkisten waren das.
Wie weit waren diese Lager entfernt voneinander?
Die waren, also voneinander waren die so ziemlich weit, aber von der Gersions gingen wir, war es immer so bei 50 Kilometer.
Konnte man die fahren oder zu Fuß gehen?
Nein, die konnte man, musste man zu Fuß gehen.
Zu Fuß
gehen. Nach einer Richtung konnte man ein ganz kleines Stück noch mit der Bahn fahren, aber das war nicht weit.
Wie viele Leute waren gewöhnlich in so einem Lager?
Na, da waren ja nicht nur Mennoniten da waren Mennoniten von und andere Deutschen und Tataren, die Krimmer-Tataren, auch Russen, waren immer so bis 1000 Mann, vielleicht auch darunter.
Wohnten die in selbst erbauten Hütten?
Ja, wie ich da war, dann waren noch nicht viel fertige, waren angefangen, das mussten sie alles mit ihren Händen aufbauen. Die Bäume fällten sie.
Waren da ganze Familien oder nur Männer?
Nein, mit Familien.
Mit Familien?
Mit Familien. Und Familien, Kinder.
Und die Ernährung war?
Sehr schlecht, sehr kümmerlich.
Und Sie konnten alle Ihre Sachen abgeben?
Ich konnte alles verteilen. Ich brachte Ihnen das nicht persönlich hin, aber ich meldete Ihnen, also für die und die sind hier Sachen, hatte ich in der Stadt Nadjerzhinsk. Und dann gingen wir zurück. Dann hände ich den Leuten das ein, die holten das ab, verteilten die Kisten in Säcken, in leichteren.
Konnten Sie die Leute persönlich sehen?
Ja, ich habe jedem persönlich konnte sehen und einhändigen. Und als ich zurückkam, der Gemeinde von jedem Bescheid sagen.
Keine Schwierigkeiten von der Lagerverwaltung?
Diesmal hatte ich keine. Nur nach einer Richtung, wie ich fuhr, dann hatte ich mit der Polizei wieder ein Zusammentreffen. Als ich mit der Bahn fuhr, das Entchen, und dann hatte ich die, ich wollte denen das schon ersparen, das zu Fuß gehen, und nahm die von der Jesus mit, soweit ich mit der Bahn konnte gehen. Und da wurde ich von der Polizei, da hatte ich fünf Kisten, oder waren es sechs, ich will nicht genau behaupten, aber die hatte ich bei mir im Waggon. Und dann wurde ich von der Polizei aber bei ihnen in die Kanzlei reingenommen.
Wie lange dauerte die ganze Reise?
Die dauert ungefähr so 2 Monate.
Da haben Sie später nochmal wieder eine gemacht?
Ja, die zweite Reise dahin, nach
der
Verbannung, ja, dieselbe Stelle, machte ich ja 31.
Für wen?
Dann wohnte ich aber schon in Einlage. Das machte ich damals für die Jesika-Dörfer. Für die Gemeinde von Nummer 1, die Jesika. Da war ein Dekret. Hatte die Regierung rausgegeben, all die Kinder, was unter 10 Jahre in der Verbannung sind, die konnten die Dorfgemeinde, durfte die Kinder zurück haben, unter 10 Jahren. Und nun war da die Gemeinde, die Dorfgemeinde in Jesikova, wie man nennt, Nikolaipol, Nummer 1. Ja, und dann, da wurde die Gemeinde sich einig und da fuhr ich am November, Dezember, richtig, am Anfang Dezember, vielleicht 2., 3. Dezember, fuhr ich von Einlage ab.
30 oder 31?
31. Fuhr ich von Einlage ab, wieder nach Nadjerzhinsk. Kam dort an, wieder bei der GPU, musste mich melden, Ich hatte von dem Selbstverwert ein Dokument, dass ich nach Kinder kam. Die Namen waren angegeben, welche Kinder. Und nun kam ich hin und dann sagten die, das bin zu spät gekommen. Ich kam am den Datum, den Tag war das annulliert worden. Hätten sollen ein paar Tage früher. Ich darf keine Kinder mehr mitnehmen. Nun hatten die Leute aber die Verpflegung für die Kinder, das dauerte 7, 8 Tage fahren und zu kaufen unterwegs war nicht, die Verpflegung für die Kinder mitgegeben. Nun wollte ich ja die das Essen nicht zurückschleppen wieder, wo es dort notwendig fehlt. Nun wollte ich es doch Erlaubnis haben, dorthin zu fahren. Man gab die mir nicht, bis zur Stelle. Ich bekam die da nicht. Ich fuhr doch. Ich fuhr dahin. Ich suchte mich die auf. Ich hatte auch das Geld, hat die Dorfgemeinde mitgegeben, für all die Fahrkarten zu kaufen.
Wie viele Kinder waren?
11 Kinder sollte ich holen. Und suchte ich mir die doch auf und dort auf der Siedlung, wo diese Verbannte waren, da war auch ein GPU-Beamter. Und ich sah schon von Ferne die rote Fahne wehen, das ist er. Aber ich hatte die Adresse nach einem Petkau, den so musste ich mich aufsuchen. Dann war älteste Jakob Johann Martens von Einlagers, in Menitengemeinde war dort und mehrere andere. Nun suchte ich mit mir das erste auf und dann sagte ich auch zu diesem Petkau, die waren sehr froh, ich kannte die Leute nicht, aber die waren sehr froh, dass ich gekommen war und noch von Einlager einer war. Aber ich sage, ich habe nicht die Genehmigung bekommen, in der Gersens hier auf euren Ansiedlung, auf euren, zu euch zu kommen. Ich will mich jetzt nach diesem GPU-Mann gehen, gleich melden da.
Was ist Ihr Name?
Heinrich.
Jakob Wiede. Wo wurden Sie geboren, Herr Wiede?
Kolonie Steinfeld, Molotschner, Rajan.
War das eines der Molotschner Dörfer?
Ja.
Wann wurden Sie geboren?
Am 22.01.1889.
Wohnten Sie in diesem Dorf lange Zeit?
Nein, nur bis zu meinem 12. Lebensjahr.
Und dann?
Dann studierte ich, aber blieb wohnen in dem Dorf. Ich zählte zu dem Dorf.
Welche Schule besuchten Sie dann?
Erst in Urlaub die Zentralschule und dann in Halbstadt die pädagogische Schule. Dann war ich Lehrer im Kaukasus.
In welchen Jahren waren Sie Lehrer?
Ja, es war 6, 7.
7, 8.
Ein Jahr, ja.
Sie haben gerade vorher die Schule beendet.
Ja, ja.
Und nach diesem Jahr?
Ging ich in die Hochschule nach Petersburg.
Das heißt im Jahre 1908?
Ja.
Gingen Sie nach Petersburg?
Ja, ja.
Und studierten dort wie lange?
Erst studierte ich auf allgemeinbildenden Kursen, um das Abiturientenexamen abzulegen. Darum konnte man nicht die Hochschule besuchen. Und das dauerte ein paar Jahre.
So.
Ja. Bis zum Jahre 1912.
So.
Da bekam ich eine allgemeine Bildung, die angepasst war an
das Programm der russischen Mittelschule, Gymnasium, Realschule, Knetschule. Dieses Abiturientenexamen legte ich ab, nachdem ich 2 Jahre Freigänger war auf der Hochschule, außer jenen allgemeinbildenden Kursen. Habe ich 2 Jahre Freigänger gewesen, Russisch nennt man das, wollen wir es zuschätzen. Ja, und dann ging ich zurück und legte dieses Examen ab. Gerade in der Zeit der größten Reaktion in Russland, wo man anders denken und anders, also Fremdvölker nicht wollte in die Hochschule einlassen. Und wir Mennoniten waren da besonders nicht beliebt in jener Zeit.
Ja, mehrere Mennonitische Städten damals in Petersburg?
Oh ja, wie zu meiner Zeit waren 50 nur auf der Petersburger Universität.
Ist das was? 50 Minuten?
50 Minuten. Ja.
Können Sie noch einige aus Feinstehende da besondere davon nennen?
Oh ja. Das ist ein Unruh aus New York. Also von den Studenten, die ich nannte, war Unruh Wilhelm. Er studierte auf dem Physisch-Mathematischen Fakultät. Da war Breuel Alexander aus Olaf, dem Lehrer Breuel, sein Sohn, studierte russische
Schon?
Ja.
Mit mir studierten in Petersburg verschiedene Mennonitenstudenten, darunter Wilhelm Unruh aus New York. Sein Vater war Mühlenbesitzer. Er studierte auf dem Physisch-Mathematischen Fakultät, speziell Mathematik. Dann Alexander Breuel aus Orlov, der Sohn des Lehrers Ivan Ivanovich Breuel, studierte Russische Philologie auch auf der Universität. Peter Rosen aus Orlov studierte auf dem Physisch-Mathematischen Fakultät. Jakob Davidovich Sudermann studierte ebenfalls auf der Physisch-Mathematischen Fakultät. Anna Davidovna Sudermann, seine Schwester, studierte auf den allgemeinbildenden Frauenkursen, Istuschewskije Kurse, nannte man das Russisch. Dann studierten noch verschiedene Lehrerinstituten als Lehrer für unsere Mittelschulen, für die mennonitischen Mittelschulen. Da war zum Beispiel ein Klassen, David Klassen zu jener Zeit, und andere, ich kann sie jetzt nicht alle.
Hatten Sie auch Studentenvereinigungen damals in Petersburg?
Damals waren auf der Hochschule überhaupt solche Vereinigungen in Mode, und so hatten auch wir Mennoniten uns vereinigt in Landesverbände. Nicht? Wir hatten gewöhnlich eine Kasse gemein, eine Hilfskasse, und aus dieser Hilfskasse bekam dieser und jener die Unterstützung, was sehr gut war auf der Hochschule, denn nicht alle waren bemittelt. Die russischen Studenten, ich nenne unter den russischen Studenten alle, auch Mennoniten, auch Lutheraner und so weiter, die waren gewöhnlich nicht bemittelt. Es waren die aus den Mittelständen, das Geld wollte nicht ausreichen, und dann war so eine Aushilfe sehr gut.
Von wo hatten die Studenten dann Einnahmen in so einer Kasse?
Oh, wer was verdiente, das Stundengeben war ja besonders Mode. Hin und wieder arbeitete auch irgendein Student in irgendeinem Kontor, in einem Office oder Büro, wie man das nennt.
Also das war möglich, dass man etwas verdiente, um studieren zu können?
Oh ja, nur ein Mensch, der nicht arbeiten wollte, verdiente nicht. Wer arbeiten wollte, verdiente immer.
Waren nicht die meisten mennonitischen Studenten von bemittelten Familien?
Nein. Nicht? Nein. Ich sagte schon, es gab so eine demokratische Strömung, das waren die meisten. Und dann gab es solche, die nannte man Belopodkladochniki, also weiß eingefutterte. Das waren die aus den mehr situierten Ständen, die hielten sich allein. Die waren nicht in der Maße.
Welchen Zweck hatte diese mennonitische Vereinigung sonst noch? Nur einen finanziellen?
Oh nee. Wir versammelten uns, lasen philosophische Werke, lasen auch öfters die Bibel und so weiter. Also wir hatten Gemeinschaft unter uns. Die waren sehr rege, diese Gemeinschaftsstunden.
Wie lange studierten die meisten in Petersburg?
Normal 5 Jahre.
Das führte wozu? Zum Staatsexamen?
Zum Staatsexamen.
Nicht zum Doktor?
Nein, Doktor, da musste eine Dissertation geschrieben werden, dann gab es den Doktortitel. Aber dies war, um ein Zeugnis zu bekommen, dass die Hochschule absolviert ist.
Sie beendigten Ihr Studium mit dem Staatsexamen, Sie persönlich?
Ja, auf einem Fakultät, aber auf dem zweiten nicht.
Was war die erste Fakultät?
Das war das Philologische Fakultät auf der Universität.
Und das Zweite? Das
Zweite war das Polytechnische Institut, politische Ökonomie.
Und warum beendigten Sie nicht?
Das war nicht mehr möglich. Wir blieben anderthalb Studenten, wie man damals schätzweise sagte. Also die Bolschewiken hatten alles gemordet. Und die Hochschule wurde aufgehoben. Die wollten nichts von der alten Intelligenz wissen. Und auf den Brücken überall, und die sind in Petersburg überall sehr viel, da standen die Rotgardisten mit Säbeln. Und sobald jemand mit einem Krallen kam, dem wurde der Kopf abgehauen. Und in Dnepr marschiert er dann. Das waren die meisten. Und das ging so hinunter bis Kadettenjungen. Die waren ja, die Jüngsten waren ja 8 Jahre alt, nicht? Die wurden alle getötet. Ja, und das gab so viel Leichen, die nach Kronstadt schwammen. Das sind 20 Kilometer. Und dort verstopfte sich alle die Wasserleitung und da mussten die Taucher dorthin, um das zu reinigen. Und die wurden wahnsinnig. Das waren unten so viel Leichen, dass sie nicht aushielten. Da wurden sie getränkt mit Branntwein und gingen betrunken dort hinunter, um die Leichen sich zu schaffen.
Und wann verließen Sie Petersburg?
Ich verließ Petersburg im Dezember 1918, nach der großen Hungersnot.
Nahmen die religiösen Studenten auch an den politischen Ereignissen des Landes Teil vor der Revolution?
Das war ein Fall. Ein Penner, ein Hermann Ivanovich Penner.
Was war mit diesem Penner?
Er nahm Anteil an der Gapronovs-Geschichte, die in der ganzen Welt bekannt ist. Das war nach dem alten Stil am 9. Januar, also nach dem 9. am 22. Januar, als die Bevölkerung mit Kreuze, mit Singen religiöser Lieder zum Winterpalais ging, um den Kaiser zu bitten, er möchte doch dem Volk etwas entgegenkommend sein. Auf dem Platz vom Winterpalais knieten sie nieder und baten den Kaiser, und dann wurden Soldaten vorgeführt, ja, die haben dort ein Blutbad gemacht mit Maschinengewehren. Da war unser Penner dabei.
Er wurde aber nicht erschossen.
Nein, nur durch den Hut ging die Kugel. Er ist aber später von den Bolschewiken erschossen.
Weswegen?
Er war Sozialrevolutionär, zur Partei der Sozialrevolutionären gehörte er und wurde mit seiner Frau erschossen.
Wo?
Im Kaukasus.
Von den Bolschewisten?
Von den Bolschewiken, ja.
Weil er politisch gegen die Kommunisten war.
Sozialrevolutionäre wurden alle erschossen, ohne Gericht. Nur die rechten Parteien, die im Leben, die Rechtsstehenden.
Als Sie in Petersburg nun fertig waren, wo gingen Sie dann hin?
Ich arbeitete während des Krieges, das ging ja in den Krieg hinein, während des Krieges arbeitete ich in Staat- und Landverband. Semsko Horatskoi Sajus.
Als Sanitäter?
Nein, in der Stadt selbst, in der Verwaltung, die da arbeitete für die Front.
Welche Stadt?
Petersburg. In Petersburg war ich. Wir hatten unter unserer Botmäßigkeit all die Fabriken von Moskau bis Archangelsk und von der Front bis zu Nizhny Novgorod. Das war unter unser, das mussten wir organisieren.
Was für Fabriken waren darin?
Alle Fabriken, außer Kriegsfabriken. Also Lederfabriken zum Beispiel oder andere, also was nicht Kriegsfabriken
waren. Was war Ihre Stellung in dieser Verwaltung?
Ich war als Abteilungsleiter.
Für Petersburg?
Ja, für Petersburg, meine Abteilung. Hm. Ja.
Und wann verließen Sie Petersburg?
Also diese Organisation ging so über zu den Bolschewiken, als die aufkamen. Und dann wurde ich übergeführt in den höchsten Wirtschaftsrat. Wesse und Kha nennt man das kurz.
Wo?
In Petersburg. Petersburg hat eine Selbstverwaltung, außer der staatlichen. Petersburg war die Nordkommune. Wozu wurde sie genannt? Nach der Pariser Kommune. Mhm. Und hatte ihre eigene Kommissariate, auch ihren eigenen höchsten Wirtschaftsrat und so weiter. Dort habe ich gearbeitet. Habe aber auch gleichzeitig als Student Artikel geschrieben. Wir waren 7 Studenten, die schrieben Artikel und die wurden auf der Schreibmaschine getippt. Und wegen diesen Artikel kam ich ins Gefängnis, in die Todeskammer.
In welcher welche Richtung vertraten Sie in den Artikeln?
Nur die wirtschaftliche. Also wir griffen die Bolschewiken an, dass sie alles nicht richtig handhaben. Also sie brachten alles zugrunde, all die Fabriken und so weiter, das ging zugrunde und verlangten ein anderes Programm.
Und wegen diesem kamen wir als Kontrrevolutionäre, alle 7 Mann in die Todeskammer. Lenin aber sprach in dieser Zeit gerade sein Programmrede aus wegen Kursänderung. Es sei nicht richtig geführt. Nepp kam etwas später, der Nepp schon. Aber damals war schon eine Kursänderung und die fiel zusammen mit dem, was wir schrieben. Da wurden wir entlastet.
Waren Sie der einzige Minorist in dieser Gruppe?
Der einzige, ja.
Und was taten Sie dann nächstes?
Oh, da bekam ich meine Stelle zurück. Und das war schon im Jahre 18. Und habe dann jede Woche ein Paket bekommen. Meine Frau eigentlich aus der Schweiz.
Wann heirateten Sie Ihre Frau aus der Schweiz?
Im Jahre 1918.
Und Sie sagen,
in Petersburg.
Sie sagen, die starb?
Die starb im Süden schon, wo sie ein Jahr später, im Jahre 21.
Ja. Wann verließen Sie Petersburg?
Im Dezember Monat 1918. Nach der großen Hungersnot. Verließen wir Petersburg mit Haut und Knochen. Weiter hatten wir nichts.
Wie viele Leute waren in Petersburg verhungert damals?
Die Bevölkerung bestand aus 3 Millionen. Wie ich abfuhr, waren 800.000 geblieben.
Aber viele waren wahrscheinlich auch geflohen.
Nicht viel, das war nicht möglich. Petersburg war umzingelt von einem eisernen Ring. Also niemand durfte hinausfahren. Aber erschossen wurden viele. Jedes Mal, wenn irgendwo ein Kommissar fiel, zum Beispiel Wolodarski oder ein Attentat auf Lenin in Moskau, dann wurden von der schwarzen Liste von 700 bis 800 Personen niedergeschossen. In der schwarzen Liste waren alle gewesenen Menschen, wie man sie nennt. Also die Intelligenz, die Beamten, die Polizeimänner, das Militär und so weiter, Doktoren, Professoren, das war alles in der Liste der gewesenen Menschen. Und von der Liste wurden sie hinuntergenommen.
Was taten Sie, als Sie nun in die meridische Dörfer, Heimat kamen?
Ich war einige Tage zu Hause und in der Umgebung war es schlimm. Es waren fremde Elemente in unseren Kolonien, die sogenannten Anarchisten, Machnowze. Und dann kamen unsere Mennoniten zu mir und baten mich zu helfen, ihnen zu helfen. Ich sei dazu verpflichtet, weil ich die Bildung bekommen habe und hab das auch getan. Ich ging als Roter Oberschulze in das Wollersdorf, Gnadenfeld, und habe dort an der Verwaltung gearbeitet.
Wie lange?
Im Jahre 19, 20 und 21. Ja. Unsere Verwaltung an der Wollers bestand aus 16 Personen. 14 waren Machnowze, also Anarchisten, und 2 Mennoniten. Ich, also Wiebe, und ein Unruh aus Unnerweide.
Und Sie konnten damals die Sache so etwas halten?
Es war möglich, sehr möglich zu regeln. Bei den Machnowze sehr möglich. Es hing nur davon ab, ob man dreist vorging und ob man mit ihnen zu sprechen verstand oder nicht. Und besonders gelang es uns, die Differenzen zwischen Bolschewiken und Machnowze auszunutzen. Zu unseren Gunsten.
Sie hatten einmal mit den Selbstschützlern zu tun, die sollten von den Machnowzen erschossen werden. Wie haben Sie denen damals geholfen?
Die Geschichte stand so. Nach dem Umsturz, als die Kosaken in die Kolonie hineinkamen, wurde die Wollastverwaltung geräumt und jeder flüchtete in sein Dorf. Ich ging nach Steinfeld. In Steinfeld konzentrierten sich die Machnowze oder die Anarchisten und haben dort geschmaust und brachten dorthin auch all die Selbstschützler von 18 bis 36. Der Zweck war, sie zu erschießen. Sie sollten nach Nilwoke gebracht werden, wo der Stab stand von ihnen, und dort sollten sie erschossen werden. Damals war ich zu Hause beim Bruder, und es kamen viel unserer Mütterchen zu mir und baten, schrecklich baten sie, dorthin zu gehen und die Menschen zu retten. Das war nur nicht ein leichtes, weil man selbst fürchtete zu sterben. Und man wollte doch leben. Zudem war die Frau bei mir, hat immer gebeten, ich solle doch nicht gehen, ich solle jetzt mit ihr bleiben. Nach einem tiefen Gebet im Nebenzimmer bin ich doch gegangen. Und wie ich die Menschen dort sah, hat es mich gejammert. Und ich habe den Befehl, sollen alle abspringen und sich verstecken. Das haben unsere Männer auch getan, die Jünglinge und die Männer sind alle abgesprungen und so stand ich auf der Straße ganz allein. Lange Zeit. Dann auf einmal kamen die Machnowze und haben mich verhaftet. Und ich wurde nach Nilhovka gebracht unter starkem Schutz. In Nilhovka war der Stab, es waren dort Orgien, schreckliche Orgien. Und wie ich hineingestoßen wurde ins Zimmer, kamen mir nackte Männer entgegen mit Säbel und wollten mich zerhacken, zu Koteletten, wie sie sagten. Aus Selbsterhaltungstrieb habe ich hineingeschlagen mit der Faust und bei drei Männern niedergeschlagen. Dann setzte ich mich an den Tisch und verlangte als Gast die Gastfreundschaftlichkeit. Die wurde mir auch gewährt. Der Tisch wurde gedeckt. Später habe ich der Wirtin bezahlt für die Bewirtung. Dafür bekam sie gepeitscht. Und dann, nach dem Essen, kam ich in den Machnowzenstrudel hinein, wo alles gewesene Menschen waren, Lehrer, Offiziere sogar, Diakonen, also ein Mischmarsch von Menschen, wo einige sich das Leben retteten, die anderen mitspielten, alle raubten. Unter diesen Menschen fand ich einen, der die Schreibmaschine auf der Schreibmaschine schrieb und ließ mir einen Schein schreiben, auf jeden Fall, um später flüchten zu können. Und ließ ihn auch bestempeln mit einer Kartoffel. Dann kam das Gericht. Ich wurde 6 Stunden gerichtet, nach allen Regeln des Gerichts, hinter einem langen, grün bedeckten Tisch und wurde zum Tode verurteilt. Nach dem Gericht aber ging der Schmaus weiter und die Machnowze vergaßen von meiner Gegenwart und ich verlangte dann, mal aufzuräumen, entweder freilassen oder erschießen. Dann wurde ich von 2 Soldaten zur Front gebracht. Auf dem Wege dorthin begegnete uns der Hauptmann vom 1. Kavallerieregiment, ein gewisser Bundaretz, der war erstaunt, dass ich dort sei und fragte, ob ich zu ihnen zu Gast gekommen sei. Ich verneinte das, sah, zu Banditen geht man nicht zu Gast, ich sei gewaltmäßig gebracht worden. Und der machte mich frei von den Soldaten, brachte mich zurück und meine Sache wurde noch einmal geregelt und ich wurde freigesprochen. Bekam sogar vom Adjutanten eine Liste, wo unsere Kavalleristen aufgezeichnet waren, die erschossen sollten werden. Ich verstand dahin, dass ich diesen Menschen ein Zeichen zu geben habe. Das habe ich auch später getan. So kam ich frei von der ganzen Geschichte. Dies war im Jahre 19.
Können Sie uns etwas über den Anfang und die Leute im Verband bürgerholländischer Herkunft sagen?
Oh ja, im Jahre 1919 kam diese Idee auf. Die Idee bestand darin, also die Mennoniten zusammenzufahren in einen Verband, um sie so zu schützen. Verbandsfragen waren damals bei den Bolschewiken in Russland in Mode. Und sie liebten es, wenn die Menschen sich organisierten. Und dieses wurde dann ausgenutzt. Man wusste nun aber nicht, wie dem ganzen Ding einen Anfang zu geben. Es musste ja rot scheinen von unten. Also musste unbedingt ein Stempel dabei sein von offiziellen Mächten, die am Ruder waren. Und ich war ja in der günstigen Lage und konnte hier dienen. Die Idee von einem Verband der Bürger holländischer Herkunft kam gleichzeitig auf in beiden Wollasten, in Halbstadt auch in Gnadenfeld. In Halbstadter Wollast war Benjamin Jans wohl die Hauptfigur, die in dieser Richtung arbeitete. Und bei uns in der Gnadenfelder Wollast waren es auch mehrere Personen, unter anderem auch der gewesene Oberschulze Richard. Er spielte keine Rolle mehr, keine offizielle, aber hinterrücks hat er doch was zu sagen. Und so haben wir uns zusammengefunden. Ich gab den Stempel und Benjamin Jans hat die ganze Geschichte nach Charkow gebracht. Und dort wurde es angenommen, weil ein roter Stempel dabei war und die Unterschrift war dabei. Also fand es Anklang oben weiter. Dort waren ja auch die Bolschewiken mehr tolerant als unten. Also ging es dann weiter. Und so kam der Verband Bürger, der Bürger holländischer Herkunft zustande.
Wie wählte man diesen Titel? Wie kam es dazu?
Oh, das kam so. In der Zarenzeit noch war ein Regierungsbeschluss, die Mennoniten zu liquidieren, weil sie Deutsche sind. Und dann kam man von oben auf den Einfall, dass die Mennoniten doch eigentlich aus Holland stammen. So ließen sich viele Mennoniten Papiere ausstellen von den Ämtern, noch beim Zarenregime, dass sie Bürger holländischer Herkunft seien. Viele unserer Mennoniten jetzt in Kanada haben diese Papiere noch. Ja.
Aus der Zarenzeit?
Aus der Zarenzeit, ja, ja. Und so kam diese Geschichte auf. Sie wurde als ein Notnagel ausgenutzt. Die Menschen waren in Not und dann haben sie es verstanden zu beweisen, dass sie holländischer Herkunft sind und solche wurden nicht liquidiert. So wurde die Landliquidation aufgehoben. Mich hat man doch liquidiert. Ich hatte mein Gut von Petersburg 65 Kilometer ab, in Siverskaya, und musste mein Gut als deutscher Bürger abgeben.
Wann hatten Sie das erworben?
In der Zarenzeit. Als Student. Ich hatte überall Geld verdient und wollte dem Vater mal beweisen, dass ich ein guter Junge bin und legte das Geld in ein Haus und ein Hofstall, eine schöne Hofstall im Wahl, wunderschön. Ja. Und jetzt in der Zarenzeit musste ich es liquidieren. In Petersburg fing das an. Die Deutschen, die an der Neva wohnten, das sind zwei deutsche Dörfer, die hatten ein Land von Nikolai Nikolaitsch gekauft. Nikolai Nikolaitsch hat all sein Gut versoffen und jetzt wollte er dieses Land zurückhaben. Die zahlten ihm ein schönes Geld und da war er damit zufrieden und sie behielten ihr Land. Das war dort so. Ich konnte ja aber nicht zahlen, so musste ich damit davon gehen.
Was waren die Hauptfunktionen des Verbandes?
Oh, die Hauptfunktionen waren, die Hauptidee bestand darin, dass unser Mennonitenvolk zu schützen vor dem roten Wesen. Also das alte Erbe, das mennonitische Erbe zu halten, zu bewahren. Das war die Hauptidee. Und zweitens, sie zusammenzuhalten. Wenn die Menschen organisiert sind, dann halten sie doch immer zusammen. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit wird dadurch gepflegt. Und so war es ein Schutz gegen eine Zersetzung.
Wann wurde das Hauptbüro nach Charkow verlegt?
Das muss schon Benjamin Jans sagen.
Welche Männer haben sich am meisten darum verdient gemacht, außer Ihnen?
Oh, das Benjamin Jans, T.F. Klaassen aus einem anderen Gebiet. Und das waren sehr viele.
Sehr Kornis?
Ja, es waren sehr viele.
Jakob Neufeld war Ihr Mitarbeiter?
Jakob Neufeld war mein Mitarbeiter an der Wollas-Arbeit. Er verwaltete bei mir die Landfrage und hat mir sehr viel geholfen in dieser Hinsicht. Es war so ein ehrlicher, treuer, guter Mitarbeiter. Ich kann nur Gutes sagen von ihm.
Er hat auch Aufzeichnungen gemacht über diese Arbeit?
Er hat überall Aufzeichnungen gemacht für die ganze Zeit, also für die ganze rote Zeit. Hat ein gutes Tagebuch geführt, das ihm sehr schöne Dienste leisten kann, gegenwärtig.
Waren Sie in dem Verband, bis dass er geschlossen wurde?
Ich war stellvertretender Vorsitzender im Verbande bis zum Jahre 22. Dann musste ich aber flüchten aus der Kolonie und schied so ganz mechanisch aus.
Wie kam es, dass Sie fliehen mussten?
Also nach dieser Zeit, wo ich roter Oberschulze gewesen war, musste ich erst nach Brjansk flüchten, um nicht umzukommen. Und später wurde ich wieder zurückgerufen in die Wolas, als die Roten zurückkamen. Nach den Weißen kamen wir die Roten zusammen zurück. Da war ich wieder in der Wolas und dann übernahm sich Bagorn aus Halbstadt, uns in der Gnadenfeller Wolas zu vernichten. Und es kam so weit, dass er mich niederschießen wollte, wenn er mich traf in Saporosche. Da zog ich vor, aus der Kolonie zu flüchten. Ich wurde gewarnt und bin nach Saporoschny geflüchtet und habe dort gewohnt. Dort hatte ich Schutz vor ihm. So kam es, dass ich auch vom Verband losgerissen wurde und gegen wurden sie auch alle verhaftet. Jans war, der konnte ja nach Moskau fahren, Charkow fahren, der war dort in diesen schlechten Zeiten war er dort. Hat aber dort auch zu leiden, er musste rasch machen. Die anderen waren alle verschickt, verbannt.
Was taten Sie in dieser Zeit, dass Sie weg waren?
In Saporoschny wurde ich als Lehrer mobilisiert von der Inspektur. Und musste Lehrer sein in einer russischen Schule, in einer ukrainischen Schule und in einer Mennonitenschule. In der Mennonitenschule wurde ich später Direktor.
Welche Schule war das?
Das ist die Schönwieser. Schönwieser, ich habe sie zur 10-stufigen Schule gemacht. Sie war 4-stufig, als ich sie betrat.
Wie lange lehrten Sie da?
Ich war 3 Jahre dort.
Das war also bis 25?
Bis zum Jahre 25, 26. Und dann sollte ich liquidiert werden. Es kamen andere auf, ein Prempel und ein Ammann, die ließen sich ausnutzen, um mich zu liquidieren. Und um dieses nicht zu tun, bin ich selbst dann weggegangen. Ich reichte ein Bittgesuch ein, mich zu entlassen. Ich ging als Buchhalter arbeiten. Ich hatte mich als in Saporoschny. An einem Trust. Also das war ein Trust in Kohlen und Holzsachen und Bauholz und Brennholz.
Wie lange arbeiten Sie da?
Dort arbeitete ich bis zur Ankunft der Deutschen.
Immer in demselben Geschäft?
Immer in demselben Geschäft. Das war an der Stadtverwaltung. Das Geschäft gehörte der Stadtverwaltung. Also es war ganz offiziell.
Wie kam es, dass man Sie nicht verschickte, als die Deutschen kamen?
Oh ja, sie haben mich verschickt, als die Deutschen kamen. Ich wurde vom Direktor dieser Anstalt, dieses Trustes, verhaftet und zur Kommandantur gebracht. Und dort so bekam er den Auftrag, mich zu erledigen, wie man dort damals sagte. Ja, ich bin aber geflüchtet von ihm in die Maße hinein und wurde versteckt, verbergt von der Maße. Und habe dann mehrere Tage, das dauerte lange, mehrere Wochen sogar, habe ich mich versteckt gehalten bei bekannten Russen, unter dem Fußboden, wo es dann kam, überall.
Bis
zur Ankunft der Deutschen.
Das hatten wir dann?
Die Deutschen? Wir waren alle zerrissen. Also ich allein auf einer Stelle, die Frau war periodenweise zu Hause. Der Junge nicht zu Hause, und die Tochter war ja weg, die war schon nicht da. Es war eine sehr schlimme Zeit.
Die Tochter war schon weggeschickt?
Die war schon weggeschickt. Die wurde am 16. August 1941 weggeschickt.
Und als die Deutschen kamen, was haben sie dann getan?
Als die Deutschen kamen, kamen zu mir Delegationen, viel von den Russen, auch von den anderen. Und sie haben mich so lange gequält, bis ich das Bürgermeisteramt annahm.
Von
Also das war sozusagen Horatskoi Galava, der Stadthalter
von Saporoschny,
ja.
Schloss nur die Stadt ein, oder?
Die Stadt und den Kreis. Ja, die Stadt und den Kreis.
Wie lange waren Sie da?
Ich war bis, das war dieses geschah im Ende Oktober, Ende 1941, am 7. Oktober nahm ich das an und war bis zum Dezember 1941. 42, ja. Da wurde ich wegen meinen Standpunkt entlassen.
Von wem?
Von der deutschen Okkupationsmacht. Also ja. Ich willigte nicht ein, die Russen zu vernichten. Sie hatten ja beschlossen, die Russen zu vernichten und zu verbannen und das Land frei zu machen. Und ich verlangte Selbstverwaltung für das Volk. Und da stimmten wir nicht und so gingen wir auseinander.
Und wer wurde dann Bürgermeister?
Dann wurde ein Ukrainer Bürgermeister, er hat aber keine Rolle spielen können, seine Rolle war jämmerlich.
Was für andere Differenzen waren da?
Mit der Zivilverwaltung, mit der deutschen Zivilverwaltung waren solche Differenzen. Zum Beispiel wurden die Gefangenen, die Russen, besonders solche, die aus Ermüdung niedersanken, die wurden mit Knickschuss erledigt. Und das gab einen Leichenzug von der Front, also vom Donetsk-Becken bis zur Saporoschny. Da habe ich Protest eingelegt. Mir wurde gesagt, das sei eine Lüge. Ich habe mir das nicht bieten lassen und habe verlangt, Sie sollen mich kontrollieren, ich werde es beweisen. Da wurde eine Kommission gewählt von deutscher Seite. In der Kommission war der zukünftige Kommissar von Saporosche und noch andere. Und frühmorgens fuhr ein Auto vor und ich musste mit. Und ich sagte, Sie sollen fahren, wo Sie hinwollen, in der Stadt. Bleibt sich mir gleich, Sie können die Straße wählen. Auf jeder Straße werde ich Ihnen verscharrte Leichen finden, die mit Gewichtsschuss erledigt wurden. Sie fuhren die Straße hinauf, also nach Bosnisemka, so gerade hinauf, und dort hielten sie an auf einer Stelle. Ich habe einen Tritt. Momentan waren russische Weiber da. Ich fragte, wo die nächste Leiche sei. Hier, sagen sie. Könnt ihr aufschlagen? Ja, das können wir. Wurde momentan ein Loch gemacht und da lag ein junger, hübscher, bildschöner Junge. Für diesen Jungen hatten die Frauen alle gebürgt, sie werden ihn füttern, sie sollen ihn aber nur leben lassen. Der war dort erschossen. Die deutschen Offiziere, die stiegen hinunter, haben das besichtigt und waren gezwungen zu bestätigen, dass der Junge mit Gewichtsschuss erledigt war. Und da fragte ich sie, ob sie noch wollen Beweise haben. Wie viel könnte ich geben? Ich sage, wenn 200, ich gebe 200 Beweise. So viel sie wollen. Und da haben sie sich abgesagt davon. Und dann habe ich den Manstein, Feldmarschall, gemeldet. Der hat eingegriffen und hat es aufgehoben. Manstein hatte sein Quartier in Saporosche.
Wie behandelten die dann die Juden, wenn sie die Russen so behandelten?
Das ist ein schreckliches Thema, die Judenfrage. Diese Frage war so schrecklich, dass die ganze russische Bevölkerung zurückschreckte und sagte, sogar die russische GPU sei nicht so schrecklich wie die deutsche Gestapo. Die Juden wurden zusammengebracht auf den Markt, auf den Platz, auf einem großen Platz in Saporosche und öffentlich am Tage erschossen. Und wenn dann irgendein Kind mal leben blieb, da wurde ein Hund hingehitzt und der Hund packte das Kind dann und zerriss es. Ich bin nicht dabei gewesen, ich habe mir das erzählen lassen. Ich war Gott sei Dank damals im Lazarett und durfte diese Szene nicht ansehen.
Das war die jüdische Bevölkerung aus der Umgebung?
Aus der Porosche und Umgebung, ja.
Wer war der Kommissar für die ganze Ukraine und die Deutsche?
Das war ja dieser, der hieß ja nur.
Also man hatte die Militärverwaltung, die Partei und die Zivilverwaltung, nicht wahr?
Ja, ja, alle drei.
Was waren die verschiedenen Funktionen dieser Organisationen?
Oh, die Militärverwaltung hat es ja nur mit der Kapo-Sachen zu tun. Die mischte sich nicht in Zivilsachen ein. Nur hatten sie eine besondere Organisation, halb nicht militärisch, das war die WCADO, Wirtschaftskommando. Diese Wirtschaftskommando mussten alles aufbringen, was die Front brauchte, was die Soldaten brauchten. Unter anderem Mehl, Getreide und so weiter. Alles wurde abgenommen, der Bevölkerung, wie es in Russland war zur Kolchosenzeit. So wurde auch jetzt alles durch die Kolchosen abgenommen. Der Bevölkerung wurde versprochen, die Kolchosen aufzulösen. Und die Bevölkerung dankte dafür. Es kam aber gar nicht so weit, weil die Kolchose sehr wichtig war für das deutsche Militär. Das war immerhin eine zentrale Organisation, wo sie so leicht alles nehmen konnten. Es kam so weit, dass sogar unsere Mennonitenbauern Protestanten wurden in die deutsche Macht. Also das kam ihm doch zu schrecklich vor, dass der Sack gehalten wurde dort gleich. Sie mussten aus der Maschine heraus alles abgeben.
Wurden Sie auch unter den Deutschen noch einmal verurteilt?
Oh, sie haben mich verurteilt und hatten im Sinne, mich umzubringen, aber es kam nicht so weit. Ein Grund war meine Opposition gegen das nationalsozialistische System. Ich war der Meinung, dass die Ukraine müsste unbedingt eine Selbstverwaltung bekommen. Also müsste auch ich den Posten räumen und einem Ukrainer übergeben. Erstens. Und zweitens müsste das deutsche Militär mit der Ukraine zusammengehen. So nur könnten sie den Krieg gewinnen, sonst hätten sie den verspielt. Dann war aber noch eine Differenz. Aus Deutschland kam ganz unverhofft einen Befehl, all die Juden zu registrieren, aus der Mischehe. In diesem Dokument unbedingt anzuweisen, wer das Familienhaupt sei, was sie wollen sagen, ein Jude, und wer die Frau sei, wollen sagen, eine Mennonitin, eine Lutheranerin oder eine Russin und so weiter. Solche Juden aus der Mischehe bekamen ein Sonderpapier. In dem Sonderpapier war gesagt, dass sie den Stern, den jüdischen Stern, nicht brauchen, tragen und auch die Binde auf dem Arm auch nicht tragen brauchen und von der Arbeit, von der Sklavenarbeit befreit werden, nicht wahr? Und später hat man mir beweisen wollen, dass ich ein Mann sei, der die Juden in Schutz genommen habe. Aber ich fand diesen Befehl, und außerdem hatte ich immer die Kopien gegeben an die Gestapo, sodass alles offiziell lief. Ich war geschützt vor diesem, sodass ich hier doch frei kam. Aber es war ein schwerer Punkt.
Und wie ist es mit dem Punkt?
Ja, dieser Vogt hatte so ein Papier aufgeschnappt und hat es nach Deutschland gebracht, nach Polen, und in Litzmannstadt vorgewiesen und bewiesen in vielen Schreiben, dass ich einen Judenschutz geleistet habe dort und müsste unbedingt zum Tode verurteilt werden. In Deutschland aber war es bekannt, dass dies ein offizieller Befehl sei, und so wurde ich befreit. Er verlor seine Stelle.
Wo ist der Vogt hier?
In Winnipeg. Ja, also Herr Vogt hatte den Edier, Heinrich Edier, rekommendiert als einen gediegenen Mann für die Volksaufklärung. Später aber, als der Heinrich Edier hineinfiel in Sachen des Geheimdienstes, behauptete der Vogt, ich habe den Edier angestellt, mutwillig, und so also die Spionage hineingebracht in die deutsche Verwaltung, in der Ukraine.
Edier hatte Beziehungen zu russischen Spionagen.
So wurde behauptet, dass er Verbindung habe mit der Front, mit der Roten Front, und von dort aus bezahlt wurde.
Wo blieb Edier?
Edier wurde verhaftet, kam in ein Gefängnis hinein, bekam aber ausnahmsweise eine schöne Zelle im Gefängnis. Später aber, als er den Selbstmordversuch machte, kam er wieder in die allgemeine Zelle hinein und erkrankt am Typhus und ist gestorben dort.
Von wo war er ursprünglich?
Er soll aus der Krim stammen. Weiteres weiß ich aber nicht. Es ist dem Äußeren nach ein sehr netter Mann, macht einen guten Eindruck.
Wo ist seine Witwe jetzt?
Seine Witwe ist in Kanada.
Wann wurden Sie in Saporizhia in Züge verladen, um nach dem Westen gebracht zu werden?
Das war am 13. Oktober 1943.
Und wo ging es von da hin?
Von Saporizhia ging es nach Dniepropetrovsk. In Dniepropetrovsk langten wir zur Nacht an und wurden scharf beschossen aus der Luft und gingen nachts noch über den Dnieper in Richtung Rovno, über Pjatichatki. Ja, und nach Rovno wurde unser Zug gesprengt. Er bekam drei Minen. Der Konduktor, der Zugführer war aber sehr geschickt, und so gelang es, diese Sache zu liquidieren. Es entgleiste nur der Waggon, der den Schuss bekam, also den Minenschuss. Und wie sie später die Bahnstrecke untersuchten, waren noch drei Stellen miniert weiter. Wir bekamen aber eine Warnung. Es kam uns ein Radfahrer entgegen, und wir saßen so in den Zügen, die Beine hinuntergehängt, also in der vierten Klasse, und da schrie er uns an, wir sollten schnell vom Zug laufen, denn es werde gleich sprengen. Jedenfalls ist es ein Minenleer gewesen von den Partisanen.
Wo kamen Sie nach Litzmannstadt?
Nach Litzmannstadt kamen wir im Oktober, ungefähr den 22. Oktober 1941.
Wurden viele Züge so von Saporizhia über Dniepropetrovsk geschickt?
Nur einer.
Ja, nur einer.
Die anderen kamen alle direkt.
Die anderen, es kam noch ein Zug später. Aber die meisten mussten vorwerken, also in Trotz fahren. Die meisten. Es kam noch einer aus dem Molotschna-Rajon, ein Zug. Aber offen, der war offen, es waren nicht gedeckte Wagen. Alles offene Wagen, die waren alle verriegelt.
Und wie viele waren in Ihrem Zug, wie viele Passagiere?
Oh, das können über 1000 Personen gewesen sein.
Fast Mennoniten oder alles
Mennoniten? Alles Mennoniten. Nur etwas war noch darunter, hin und wieder mal einer, aber so großen. Nein, das waren Zaporozhye und Umgegend, Chortitsa, vorlassen. Ja.
Waren Sie Vertrauensmann in Deutschland?
In Deutschland war ich Vertrauensmann für die Provinz Bayern. Und außerdem noch also ein im Rat für all die anderen Provinzen der amerikanischen und englischen Zone.
Ich die ganze Zeit, von Anfang an bis...
bis Ende, ja. Ich war von Professor Unruh rekommendiert, ja, und bekam so diese Stelle.
Haben Sie manches statistische Material über Flüchtlinge von aus der Zeit?
Oh ja, sehr viel. Wir haben ja das ganze Material, ein sehr reiches Material, dem MTC übergeben, sodass dann das MTC bekam fettes Material.
Aber Sie persönlich haben nichts mehr mitgebracht?
Nein, das habe ich alles abgegeben. Beim Professor Unruh ist eine, und das übrige ist in der Gronauer Kartei.
Ist C.H. Unruh auch in Russland gewesen, während der deutschen Besatzung?
Oh ja, ist so ungefähr am Ende des Jahres 1942 in Russland gewesen. Kurz nur, weil er sich nicht wohlfühlt, politisch dort.
War er nur besuchsweise da oder war er in irgendeiner...
Er war in Angelegenheit der Mennoniten, die hinübergebracht sollten werden nach Deutschland.
Wurde er von offizieller Stelle geschickt dazu oder nur... privat,
beratungsweise? Ich denke, er war beratungsweise. Ja.
Könnten Sie etwas über Unruhs Rolle sagen, die er spielte, als die Flüchtlinge zuerst nach Deutschland kamen?
Ja, Professor Unruh hat sich sehr viel bemüht, die Mennoniten zusammen, sie zu erfassen, statistisch, und hat sie auch gesucht zu schützen in der ersten Zeit. Es kam ja vor, dass die russischen, die bolschewistischen Abteilungen in die amerikanische Zone einstürzten. Und dort, wo Punkte waren, wo viele Mennoniten waren, die wurden umzingelt und die Menschen wurden hinausgefahren. Die deutschen Behörden hatten Angst einzugreifen und so hatten sie von dort aus keinen Schutz. Dann organisierte Professor Unruh diesen Schutz über die amerikanische Militärmacht in Frankfurt. Und hat auch viel geleistet in dieser Hinsicht.
Was sind wohl die Gründe, dass das MCC ihn nicht später gebraucht hat?
Oh, das ist vielleicht ein Grund nur. Man war der Meinung, er habe zu weit gegriffen in der Mitarbeit mit den Nationalsozialisten.
Hat er?
Das möchte ich nicht sagen. Er ist ein leidenschaftlicher Mann. Und lässt sich hinreißen einige Male, aber ich denke nicht, dass das eine Überzeugung ist bei ihm. Seine Überzeugungen sind anders. Er ist doch immerhin ein positiver Mann und hat auch viel geleistet in der mennonitischen Geschichte.
Haben auch welche von den Mennoniten, die ja sonst allgemein sehr froh waren, als die Deutschen kamen, auch als Spitzen für die Roten gearbeitet? Jetzt noch.
Oh ja, solche gab es unter unseren Mennoniten sehr viel. Unsere Mennoniten sind in politischer Hinsicht große Kinder. Sie lieben das Plappern. Und solche werden dann gebunden in der GPU mit irgendeinem Auftrag. Und dann sollen sie das auch beweisen, dass sie es verstehen. Und das hat Unheil gebracht. Sehr große Tragödien hat das gebracht. Die wurden dann später, wenn sich eingeschrieben hatten als Spitzel, wurden sie gedrückt, solange bis sie Material gaben. Und das gab eine Vernichtung von ganzen Kolonien, dass alle Männer genommen wurden, so zum Beispiel Niederchortitsa in Russland, ja. Niederchortitsa zum Beispiel, sind alle liquidiert worden, alle Männer. Oder Osterweg und Chortitsa und so weiter. So zum Beispiel war noch in der Roten Zeit in Chortitsa ein ein Mann, ein junger Mann, ein Libur, der an der Waage arbeitete und das Getreide konservierte, also zählte. Der hat Unterschleifungen gemacht, hat zwei Waggons für sich verkauft, das war möglich in Russland. Und später kam das heraus und er kam vor das Rote Gericht und wurde zum Tode verurteilt. Die Todesstrafe wurde ihm erlassen, mit der Bedingung, also er sei ein roter Spitzel. Das hat er dann auch richtig getan und hat sehr viel Unheil gebracht. Später in der deutschen Zeit wurde er wieder gerichtet, weil die Frauen, die Mennonitenfrauen gegen ihn waren. Er hatte ja alle ihre Männer genommen und so kam er vor das deutsche Militärgericht und wurde zum Tode verurteilt. Das Urteil durfte aber nicht erfüllt werden. Berlin muss es erst bestätigen. Inzwischen hat er aber versprochen, Dienste zu leisten und ist dann Gestapo.